wichtig zu wissen ist, dass der Aufstand der Zapatistischen Befreiungsarmee über 10 Jahre lang vorbereitet wurde, weil seit den 80ern auch in Mexiko immer stärker eine neoliberale Politik betrieben wurde. Dazu ist wichtig zu wissen, es gab in Mexiko gewisse Rechte auf Gemeindeländereien, also dass Ländereien den Familien zur Verfügung gestellt werden, dass der Großgrundbesitz in gewisser Weise begrenzt wird. Und durch dieses Freihandelsabkommen waren einfach unfassbar viele Menschen, also Millionen von Menschen, bedroht durch eine Privatisierung ihrer Ländereien, durch eine Inwertsetzung, durch Plantagen von kommerziellen Produkten. Das war halt einfach eine richtige Bedrohung für die Menschen, dass sie das Land nicht mehr zur Selbstversorgung mit Mais und Bohnen und anderen Gemüsen und anderen Früchten nutzen konnten. Und es gab nach mehreren Jahrzehnten wieder eine neue Bedrohung durch neuen Großgrundbesitz, durch mexikanische, aber auch internationale Konzerne. Gleichzeitig war der Aufstand auch sehr wichtig, um für die Rechte der indigenen Bevölkerung sich einzusetzen, die Verbesserung der Situation der Frauen, die stark unter dem Machismus leiden mussten und bis heute teilweise leiden müssen, sowohl in den eigenen Dörfern, aber auch vom mexikanischen Staat und durch die Einflüsse der großen Unternehmen. Und es war halt auch von Anfang an ein Kampf gegen die Umweltzerstörung. Das wird gerade in den letzten Jahren deutlich, weil es gibt ganz aggressive Strategien von Investmentfonds, die ganz aggressiv mit Venture Capital, also mit Risikokapital zum Beispiel, Monokulturen von Ölpalmen anbauen. Und das ist einfach ein totaler Widerspruch zu der Bevölkerung, wie sie eigentlich ihre Art von Wirtschaft und Gemeindeorganisation halt hat. Organisieren sich über Dorfversammlungen, das sind Vollversammlungen, das ist eine Basisdemokratie, das ist etwas anderes, als wir es kennen hier. Das wird angegriffen und gleichzeitig wird halt den Leuten gesagt, ihr kriegt hier Saatgut geschenkt, ihr kriegt Pestizide unter anderem von Bayer und Saatgut von Monsanto geschenkt und sollt dann halt aufhören, eure Güter zur Selbstversorgung anzubauen und fangt jetzt mal an, irgendwie was für den Weltmarkt zu produzieren. Und dann kommt es zu solchen Absurditäten, dass die Menschen Geld verdienen müssen, um sich Mais zu kaufen, obwohl sie eigentlich die Selbstversorgung können und die brauchen einfach nur ihre Ruhe und nicht die Intervention der mexikanischen Regierung, nicht die Intervention der lokalen Großgrundbesitzer, auch nicht der internationalen Konzerne.
Nach dem Ende des Aufstands hat sich die EZLN ja zurückgezogen und dann Teile vom Bundesstaat Chiapas als autonome Gebiete erklärt. Wie hat sich denn das Leben in den Gebieten seither entwickelt? Es gab zwar immer Bedrohungen von außen, aber es ist im Großen und Ganzen jetzt seit 1994 eigentlich zapatistisch organisiert gewesen.
Vor allen Dingen im Hochland und in der östlichen Region von Chiapas gibt es ganz, ganz große Erfolge. Dank der Autonomiebestrebung. Es gibt große Fortschritte in den Bereichen Gesundheit. Ganz wichtig ist, dass vor dem Aufstand pro Jahr etwa 15.000 Menschen an heilbaren Krankheiten gestorben sind. Das war ein ganz wichtiger Grund auch für diesen Aufstand und für die Bekämpfung der Ausgrenzung der Bevölkerung. Die haben sich einfach selbst ermächtigt, haben Strukturen aufgebaut, machen ganz viel über traditionelle Medizin, aber auch Schulmedizin wird eingesetzt. Ein weiterer Bereich ist die Bildung, die hat sich enorm verbessert. Früher sind ganz oft die staatlichen Lehrer gar nicht die ganze Woche in die Dörfer gegangen. Und außerdem waren sie extrem rassistisch und haben gesagt, lernt vernünftiges Spanisch, weil die Menschen sprechen ja unterschiedliche indigene Sprachen dort. Lernt vernünftiges Spanisch, zieht euch vernünftig an, dann kann aus euch etwas werden. Und das war einfach eine unglaubliche Geringschätzung gegenüber der Menschen. Ein weiterer Bereich ist die Rechtsprechung. Es wurde durch die Revolution der Zapatistas, wurden eigene rechtsprechende Organe geschaffen, die unter anderem, das ist sehr interessant, von ganz vielen Menschen auch gerne bis heute genutzt werden, die keine Zapatistas sind, weil der mexikanische Staat nämlich einen sehr schlechten Ruf hat, weil es unglaublich viel Korruption gibt, weil viele Verhandlungen überhaupt nicht auf die indigenen Sprachen übersetzt werden. Das waren jetzt schon mal drei Bereiche, Gesundheit, Bildung, Rechtsprechung. Dazu kommt dann noch Produktion. Viele Menschen waren wirklich versklavt bis vor wenigen Jahren und mussten für die Großgrundbesitzer teilweise deutscher Abstammung unter Sklaverei ähnlichen Bedingungen schuften, um Kaffee zu produzieren. Die haben sich teilweise jetzt auch befreit, eigene Genossenschaften gegründet und produzieren jetzt ja ohne Chef ihren eigenen Café, basisdemokratisch. Sie bestimmen selbst ihre Arbeitsbedingungen. Es hat zu deutlichen Verbesserungen geführt. Ein großes Thema ist Agrarökologie. Also innerhalb der Bewegung wird großer Wert darauf gelegt, keine Pestizide, keine Fungizide, Herbizide etc. einzusetzen, sondern organisch, biologisch zu arbeiten. Dazu kommen noch Medienprojekte. Das heißt, wirklich aus eigener Kraft hat sich unglaublich viel für die Menschen verbessert.
Das, was zusätzlich zu ihrem Erfolg spricht, ist, dass die zapatistische Bewegung in den 90er Jahren so ein bisschen Vorreiter war für viele Antiglobalisierungsbewegungen, dass sie ja so einen Schritt nach außen auch gemacht hat. Was haben denn Antiglobalisierungsbewegungen von den Zapatisten gelernt oder was hat man wie haben die sich gegenseitig beeinflusst?
Das ist eine sehr spannende Sache. Nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus gesagt, Wir haben jetzt das Ende der Geschichte erreicht. Der Kapitalismus ist die beste Wirtschaftsform. Der bürgerliche Parlamentarismus ist die beste Form der gesellschaftlichen Organisierung. Wenige Jahre später haben die vermeintlich Schwächsten der Schwachen in Mexiko gesagt, nein, das ist nicht das Ende der Geschichte. Wir wollen mitbestimmen. Wir wollen Basisdemokratie. Wir wollen Autonomie. In der Soziologie oder Politikwissenschaft würde man das intersektional benennen. Sie haben halt den Kapitalismus kritisiert, das Patriarchat und die Umweltzerstörung und haben halt gleichzeitig aber auch aufgerufen, wir müssen eine internationale der Hoffnung schaffen. Wir haben gesagt damals, ja, der Kapitalismus ist schon längst globalisiert und er wird immer aggressiver durch die Freihandelsverträge, durch die unfassbaren Zustände in den Billiglohnfabriken, zum Beispiel zur Textilproduktion, zur Smartphone-Produktion etc. Das berühmte Beispiel, eine Jeans geht durch die ganze Welt, bevor sie bei uns hier im Laden hängt. Es wurde alles durch diese neoliberalen Freihandelsverträge wie unter anderem NAFTA ermöglicht und die Zapatistas haben gesagt, nee, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass die Leute ein würdiges Leben haben, dass sie selbstbestimmt entscheiden können, wie sie wirtschaften möchten, wie sie ihre gesellschaftlichen Entscheidungen treffen. Und sie haben halt erfreulich frisch eine Sprache gewählt, die war verständlich, aber gleichzeitig auch sehr tiefgründig. Sie haben halt nicht so geredet wie viele militante linke Gruppen in den Jahrzehnten davor. Es gab sehr verständliche Kommunikados und was ganz, ganz wichtig war, sie hatten auch ein Motto, dass sie gar nicht alles wissen, sondern sie haben ganz toll gesagt, wir gehen fragend voran. Wir haben nicht die eine Bibel, das eine schlaue Buch, nach dem wir uns richten können, sondern wir wollen uns vernetzen von unten, von links und gemeinsam etwas Neues aufbauen. Und es ist tatsächlich so, dass 1996 das erste Treffen stattgefunden hat, was quasi oft als Gründungsmythos der globalisierungskritischen Bewegung bezeichnet wurde, nämlich, und das auch ein bisschen augenzwinkernd, das intergalaktische Treffen für die Menschheit und gegen den Neoliberalismus. Und weil die EZLN einfach durch ihre moralische Autorität in ihren eigenen Gebieten diese Kapazität hatte, so viele Leute zusammenbringen, kamen halt Bewegungen zusammen aus über 40 Staaten der Welt, die höchstwahrscheinlich sonst gar nicht miteinander mehr geredet haben. Und die haben halt unglaublich viel in Gang gesetzt. Und viele Leute, die einmal in Chiapas waren, kommen mit aufgeladenen Batterien in Anführungsstrichen zurück in ihre Herkunftsregion und setzen sich dort für Emanzipation, Autonomie, Basisdemokratie und Gerechtigkeit ein.
Nun ist es seit einiger Zeit sowohl ruhiger geworden um Antiglobalisierungsbewegungen generell als auch um die Zapatistas. Warum gab es denn so einen Rückzug aus der Öffentlichkeit? Ist das jetzt was Positives? Arbeitet man gerade nach innen rein oder woran liegt das?
Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstmal, es gibt keinen offenen Bürgerkrieg in Chiapas mehr, aber es gibt ganz viele Bestrebungen der lokalen und mexikanischen Eliten, oft mit Rückendeckung von Konzernen, diese Bewegung beizubringen. Es werden Falschinformationen in den Medien verbreitet, ganz fürchterlich sind da die Social Media, aber auch im Fernsehen. Zweiter Punkt ist, dass sie paramilitärisch auch werden, denen das Wasser abgeschnitten wird, teilweise Überfälle passieren, dass das Militär einfach auch permanent anwesend ist, noch in einigen Gemeinden. Und dass jetzt leider unter der neuen Regierung, die meiner Meinung nach, ich forsche und arbeite dort seit 20 Jahren, fälschlicherweise als links eingeschätzt wird, wird halt gesagt, die Leute da in Zapatistas, die sind rückwärtsgewandt, das sind unbelehrbare Fortschrittsverweigerer, Also ein unglaublich ekelhafter, weißer, eurozentristischer Diskurs mit Technikgläubigkeit. Die sollen sich halt dem Kapitalismus hingeben. Und deswegen werden sie also mit teilweise wirklich krassen Medienhasskampagnen, muss man schon sagen, überzogen. Es wird viel mehr in den Medien publiziert über die Zapatistas. Aber Menschen können bezeugen, dass sie dort ist, dass sie sich sehr, sehr stark engagiert, dass sie da Bündnisse macht. Und was mir auch noch ganz wichtig ist zu erwähnen, es ist keine indigenistische Bewegung. Die Leute sagen nicht, alle Leute sollen auf dem Land und Indigener sein. Nein, die waren von Anfang an mit ganz vielen Schulen, letzten Trans, mit Studis, Intellektuellen, Künstlerinnen, Künstlern. Und das machen sie bis heute weiter.